Staatsmännern gewidmet und irgendwelchen Kriegen, die stattgefunden haben, die die USA geführt hat. Das waren ja auch nicht ganz wenig. Und die Gedenkstätten, die sind wirklich sehr, sehr berührend gestaltet und ausgearbeitet. Und das hier ist ein Teil einer Gedenkstätte, die allen gewidmet ist, die in Kriegen psychische und physische Schäden davongetragen haben. Das ist jetzt nur ein kurzer Ausschnitt. Das war ein riesen Wasserbecken mit, in Sternform und drumherum ganz viele Tafeln, wo Leute, wo Zitate drauf waren, die Leute gesagt haben, die selbst betroffen waren, also Soldaten, Angehörige. Und man kann sich wirklich da total lange aufhalten und nachdenken und auch spüren, was damit gemeint ist. Und dieses Feuer brannte in einer Ecke von dem Wasserbassin. Und das fand ich so faszinierend, wie Gas ausströmen kann und man diese beiden Elemente Feuer und Wasser, die eigentlich gar nicht zusammenpassen, die sich eigentlich ausschließen, doch zusammenbringen kann. Wir sind dann weiter an einem anderen Denkmal gewesen oder an einem anderen Areal in einer Riesenstätte für Franklin D. Roosevelt. Roosevelt war 12 Jahre Präsident der USA, was ziemlich außergewöhnlich ist, weil normalerweise sind Präsidenten maximal 8 Jahre im Amt. Und er war Präsident während der Weltwirtschaftskrise und während des gesamten Zweiten Weltkriegs. Also es war schon eine harte Zeit. Und ich muss sagen, er war ziemlich klug. Das seht ihr hier vielleicht an dem Spruch. Genau. Habe ich unten mal übersetzt. Da steht: Unser Fortschritt wird nicht daran gemessen, ob wir dem Überfluss derer, die viel haben, mehr hinzufügen, sondern es geht darum, dass wir genug für die sorgen, die zu wenig haben. Und Roosevelt war auch ein ziemlich cleverer Mann. Er hat zum Beispiel für sich selbst einen Rollstuhl entworfen. Da seht ihr ihn, sieht ein bisschen anders aus als meiner. Aber was zu erkennen. Also diese ganze Stätte war halt voll von Skulpturen, Sprüchen, Steinen und Wasserspielen. Und in dieser tiefsinnigen Stimmung, in die man dann so rutscht, wenn man so über den Zweiten Weltkrieg nachdenkt und auch über die Weltwirtschaftskrise und was so auf der Welt los geworden gewesen ist in der Zeit, sind wir zur nächsten Gedenkstätte gekommen. Ich weiß nicht, ob ihr es schon erkennt. Könnt ihr diesen Mann erkennen? Genau, richtig. Da nochmal zu Hilfe. Das Foto, was da hinten bei uns an der Pinnwand hängt. Martin Luther King, genau. Das ist aus einem Gesamtstein gemeißelt. Ich zeige das nochmal von hier, genau. Aus einem kompletten weißen Marmorblock rausgemeißelt. Und unten am Fuß steht der Spruch: Aus dem Berg der Verzweiflung ein Stein der Hoffnung. Das war auch wirklich eine sehr bewegende Gedenkstätte. Und drumherum waren auch wieder Sprüche eingemeißelt, die Martin Luther King auf verschiedenen Reden gesagt hat oder Zitate von ihm. Und Sven und ich, wir saßen eine ganze Zeit lang davor und haben uns das so angeguckt. Sven hat fotografiert und ich habe nachgedacht. Und dann kamen immer so Leute, die haben sich vor das Denkmal gestellt, da unten an den Fuß und haben sich fotografieren lassen. Und das waren Leute mit dunkler Hautfarbe, Afroamerikaner. Und die standen da alleine oder zu zweit oder in Gruppen. Aber das, was mir so wichtig war oder was mich so berührt hat, ist, wie sie da gestanden haben. Also sie waren ganz aufrecht, frei. Man hat gesehen, sie waren wirklich frei. Den Kopf ganz stolz erhoben. So richtig vor Martin Luther King, so nach dem Motto, ja, das ist jetzt eine Ehre und ein Dank, dass wir hier stehen und uns mit ihm fotografieren lassen können. Und das fand ich total berührend und ich saß echt da und habe geheult, weil das war so faszinierend. Und ich dachte, wenn Martin Luther King seine Gaben damals nicht so eingesetzt hätte und seine Verantwortung nicht übernommen hätte, klar, vielleicht hätte das jemand anders gemacht, aber was wäre passiert? Er war die Stimme und das Gesicht der Bürgerrechtsbewegung der Afroamerikaner in den 50er und 60er Jahren. Klar, die Sklaverei, die war schon 100 Jahre vorher, Mitte des 19. Jahrhunderts, mit dem Bürgerkrieg beendet worden. Aber Leute mit dunkler Hautfarbe hatten in den 50er und 60er Jahren immer noch nicht wirklich Rechte. Also sie durften nicht wählen, bestimmte Plätze im Bus nicht benutzen, Toiletten zusammen mit Weißen nicht benutzen, sie hatten ihre eigenen Schulen, das eigene Bildungssystem, sie durften nicht alle Jobs machen. Und ich kann mir vorstellen, dass sie zu der damaligen Zeit auch mit dem Kopf gesenkt durch die Gegend gelaufen sind, um nicht aufzufallen oder nicht von anderen, die ihnen nicht wohlgesonnen sind, angepöbelt zu werden oder runtergemacht zu werden und als wertlos bezeichnet zu werden. Und heute ist es zum Glück so, dass Gedanken, dass Menschen anderer Hautfarbe weniger wert sind, aus den Köpfen verschwunden sind. Nicht ganz, das merken wir immer wieder, manchmal ist es auch unterschwellig da, aber es ist auf jeden Fall eine Veränderung passiert. Aber wisst ihr, diese Haltung, den Kopf hoch zu haben und sich frei zu fühlen, das kann man nicht von außen machen. Also man kann nicht zu jemandem sagen, mach doch mal den Kopf hoch und fühl dich stolz, wenn man sich gar nicht so fühlt. Das sind Gefühle und Gedanken und Einstellungen, die wir in uns haben oder die uns auch geprägt haben. Und manchmal, da wünschen wir uns auch, dass wir jemanden haben, der uns sagt, dass wir wertvoll sind, dass wir jemanden haben, der uns vertritt, der für uns eintritt, der uns auch führt, der vollmächtig redet. Und vielleicht wünschen wir uns das manchmal in Form von Predigten oder Events, die wir besuchen. Aber wenn wir uns richtig erinnern, dann ist das alles schon passiert. Das hat Jesus schon längst für uns getan. Und wir singen so oft in unseren Liedern, er hat die Ketten zerbrochen und die Gefangenen befreit. Und das ist der Grund, warum wir feiern. Wir sind befreit, er trug das Urteil. Und das ist auch wirklich so. Und ich finde es total gut, ich singe das total gerne, weil mich das daran erinnert, was Jesus getan hat. Dass er das wirklich schon getan hat, dass ich mich nicht mehr anstrengen muss, die Ketten zu zerreißen. Und wir wollen es auch wirklich. Und manchmal, da sieht die Realität doch ein bisschen anders aus. Nämlich so, dass es da immer noch das Gefängnis gibt. Jesus hat die Tür aufgemacht und er hat die Ketten zerbrochen. Und er will uns die Last abnehmen, aber es ist letztendlich unsere Entscheidung, was wir damit machen. Sind wir im Gefängnis drin oder draußen? Haben wir die Ketten noch um die Schultern oder können wir uns schütteln und sie ablegen? Es gibt so ein Phänomen, also wenn Leute lange in einem Gefängnis sind, es trifft vielleicht nicht auf jeden zu, aber es gibt es wirklich, dass sie Angst haben, wieder rauszukommen. Weil sie gewohnte Abläufe haben im Gefängnis. Man bekommt sein Essen, man hat seinen Tagesplan, man hat sein Bett. Es ist zwar nicht schön, man kann sich nicht frei bewegen, aber es ist ein Rahmen und man weiß, wie es abläuft. Aber draußen in der freien Welt weiß man es plötzlich nicht mehr. Es ist erschreckend für manche Leute. Und so ist es auch, wenn man immerzu eine schwere Last trägt. Man ist es gewohnt, man weiß gar nicht, wie es sich anfühlt, anders zu sein. Und ich glaube, so war es vielleicht auch in der Sklaverei damals. Es waren schlechte Bedingungen und die Leute wurden ausgenutzt und misshandelt, die Sklaven. Aber letztendlich war es auch ein gewisser Rahmen. Also sie hatten ihre Leute, sie wussten, wie der Tag ablief. Es war zwar nicht schön, aber man hatte so eine gewisse Gewohnheit. Und wenn man die Möglichkeit hat, rauszugehen oder plötzlich frei zu sein, dann fragt man sich, ja, was ist denn danach? Und was soll ich denn da machen? Und manchmal geht es uns so, dass wir uns eingerichtet haben in Selbstzweifeln und auch in Krankheit, auch in Minderwertigkeitsgefühlen, in Süchten oder in doofen Gewohnheiten. Und Gott will uns dabei helfen, frei zu werden. Er macht manchmal so Sachen wie, dass er uns Leute schickt zum Reden, die uns so helfen, eine Kette nach der anderen abzunehmen. Oder er streut so kleine Leckerlis auf dem Weg zur Gefängnistür aus, damit wir den Weg nach draußen finden. Das können Sachen sein wie eine Therapie oder Freunde, die er schenkt oder Erlebnisse, die wir haben oder auch Lieder, die wir hören. Und letztendlich ist es aber immer so, es ist unsere Entscheidung. Gehe ich bis zur Tür und da durch oder nicht? Nehme ich die Kette ab oder nicht? Und die Frage ist, es ist jetzt total theoretisch, aber wie ist das denn praktisch? Also wie kann das dann wirklich aussehen? Ich muss sagen, als ich so ungefähr 17 war, da habe ich meine Diagnose gekriegt von einer Muskelerkrankung und ich hatte auch irgendwie eine blöde Zeit in der Schule gehabt. Ich war immer sehr dünn und fühlte mich auch nicht besonders wertvoll und hatte mal so einen Abend, da habe ich mir gedacht, so heute suhlst du mal schön im Selbstmitleid und heulst mal ein bisschen. Und habe mir eine Platte von Helle Heitzmann angemacht. Die hatte meine Mom damals mitgebracht. Und Helle Heitzmann hat mir vollen Strich durch die Rechnung gebracht. Es gab das Lied "In der Welt habt ihr Angst". Und hier der Bibelvers dazu. Und als ich so richtig dabei war zu denken, jetzt kannst du schön heulen, kam eine Strophe, in der es heißt: "Und du durchleuchtest deine Kindheit und gibst ihm Schuld, was dir nicht passt. Doch wahr ist, dass du, wie das Wort sagst, noch eine Perspektive hast." Das hat mich sehr getroffen, weil ich auch auf dem Trip war, anderen die Schuld zu geben oder meinen Eltern die Schuld zu geben, dass ich ja nicht so klar kam. Und das hat mich total lange begleitet. Und es ist wirklich manchmal so, Gott kann, wie Sven das auch gesagt hat, mit einem Schnips Dinge wegnehmen. Er kann von heute auf morgen machen, dass jemand kein Verlangen mehr nach Zigaretten hat oder dass jemand geheilt wird von Allergien oder von sonst welchen Geschichten. Aber manchmal ist es auch ein langer Weg oder ein Kampf. Und es ist wichtig, für so einen Weg oder für einen Kampf sich eine Strategie zurechtzulegen. Weil das ist wie, als wenn man in einen Krieg zieht. Da gehen die Leute nicht auch einfach nur los und rennen und hauen sich auf die Mütze, sondern meistens versuchen die eine Strategie zu fahren. Der eine geht von links, der andere geht von rechts. Und so ist es auch in unserem Leben. Also ich brauche das jedenfalls. Und meine Strategie ist, dass ich mir sage, Jesus ist stärker. Egal in welcher Situation. Ob mich irgendwas angreift, ob irgendwas total doof läuft. Manchmal träume ich auch total schräge Sachen und selbst im Traum sage ich, Jesus ist stärker. Und das versuche ich, weil ich nicht in Selbstmitleid bleiben will. Und ich will nicht in der Opferrolle bleiben. Deswegen habe ich das angefangen. Auch Angst war lange Zeit ein Thema für mich und das kam so durch meine Prägung, vielleicht auch durch Erziehung. Und wisst ihr, es ist auch so, dass Gott mir vor langer Zeit zugesagt hat, dass er mich gesund macht. Und wann das sichtbar wird oder wann es wirklich soweit ist, das weiß ich nicht. Aber irgendwie ist mir das mittlerweile auch nicht mehr wichtig, weil ich bin nicht Sklave meiner Erkrankung. Ich bin nicht abhängig von der Erkrankung oder von Meinungen der Ärzte oder von Forschungsergebnissen, weil ich kann trotzdem frei leben, weil Jesus mich davon frei gemacht hat. Vor diesem, was wäre wenn, dann kann ich erst richtig leben. Nee, ich kann auch so richtig leben, weil Jesus da ist. Und ich habe ein richtig, richtig tolles Leben. Was macht man denn jetzt eigentlich mit der neuen Freiheit? Mir sind zwei Punkte aufgefallen. Der erste ist, nicht mehr zurück. Ins Gefängnis, nicht mehr die Ketten rüberschmeißen. Und zwar war ich so mit Anfang 20 auf dem Bundesjugendtreffen und ich bin da hingefahren und hatte ziemlich viele Lasten mitgebracht, ziemlich viele Dinge, die mich so bewegt haben und auch belastet haben. Und ich habe auf dem BUJU Seelsorge in Anspruch genommen, habe Leute getroffen, die mir geholfen haben, die Perspektive zu verändern und auf die Dinge anders zu sehen. Und ich war total entlastet. Und auf dem letzten Tag, da haben wir uns in der Zeltgruppe gegenseitig Bibelverse zugesprochen und der, den ich zugesprochen bekommen habe, war aus Galater 5, Vers 1. Zur Freiheit hat uns Christus berufen, so steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Es ist total wichtig, nicht wieder zurückzugehen ins Gefängnis, sich nicht wieder was um die Schultern zu hängen. Und manchmal gibt es total die Überforderung, so wie ich das schon erklärt habe. Wenn man aus dem Gefängnis kommt, so viele Möglichkeiten hat, wenn man frei ist, dann gibt es für uns auch so viele Möglichkeiten. Was könnten wir denn jetzt alles tun? Ich glaube, den Afroamerikanern ging es damals genauso. Sie konnten plötzlich wählen, welchen Beruf will ich ausüben? Ich muss nicht mehr nur der Bedienstete sein von irgendwem. Welche Bildung kann ich mir vorstellen? In welche Schule will ich gehen? Das war plötzlich frei. Und wenn wir so überfordert sind und nicht wissen, in welche Richtung wir gehen, dann ist das Zweite ganz wichtig, dass wir bei Jesus bleiben. Auf dem BUJU, also auf dem Bundesjugendtreffen damals, da habe ich gemerkt, dass Jesus so viel für mich getan hat und dass ich ihm was zurückgeben wollte. Und da habe ich mich entschieden, mich taufen zu lassen. Und Ich glaube, wenn wir bei Jesus bleiben wollen, ist es auch wichtig, dass wir Ja sagen. Nicht nur Ja zu Jesus, sondern auch Ja dazu, dass wir mit unseren eigenen Erfahrungen, die wir gemacht haben, auch wenn die total schräg und schlecht waren, anderen helfen können. Dass wir Ja sagen und Verantwortung übernehmen können dafür. Und dass wir auch mutig sein können, dass wir uns was trauen können, dass wir unsere Gaben entdecken können, dass wir uns daran freuen können. Nicht, dass wir sagen, der andere kann das viel besser, sondern dass wir uns mitfreuen, wie der andere das kann und dass wir selber sehen, dass wir andere Dinge gut können. Ich habe euch noch ein ganz cooles Foto mitgebracht. Ja. Ihr würdet es nicht glauben, aber diejenige, die da unten dran hängt, das ist meine Freundin Nicole. Nicole hat auch die gleiche Erkrankung wie ich. Sie nutzt auch einen Rollstuhl und sie hat einen Assistenzhund. Und vielleicht habt ihr sie noch in Erinnerung von meinem Geburtstag, letztes oder vorletztes Jahr? Letztes Jahr, genau. Und Nicole hat sich seit 20 Jahren gewünscht, einmal Fallschirm zu springen. Die ist schon ein bisschen verrückt. Nicole hat ein Lebensmotto, das heißt, geht nicht, gibt's nicht. Da ist sie eine richtige Kämpferin und sie ist auch total mutig. Und wie gesagt, sie hat diesen Traum, diesen Wunsch nie aufgegeben. Und vor einigen Wochen hat sie jemanden gefunden, der diesen Sprung mit ihr macht. Und ist da mit 300 km/h durch die Luft gedonnert. Aber wisst ihr, das Bild, das finde ich so cool, weil selbst wenn wir mit 300 km/h durch die Gegend donnern, von oben nach unten, wir sind nicht allein. Bei Nicole, da ist jemand. Und bei uns ist auch jemand, nämlich Jesus. Und egal wo oder wie, und auch wenn es total steil abwärts geht, Jesus ist immer da. Ich höre manchmal auf dem Weg zur Arbeit und zurück, höre ich Radio. Und zurzeit werden ziemlich viele deutschsprachige Lieder gespielt, die ich, manchmal mag ich nicht so, weil die Texte sind so schräg, aber ein Vers hat mich neulich ganz schön getroffen. Und zwar hieß es da, aus der richtigen Perspektive fühlt sich Fallen an wie Fliegen. Und es ist so, Jesus hat den Fallschirm und Jesus ist der Fallschirm. Und Jesus kann sogar uns Flügel verleihen, dass wir unsere Arme plötzlich ausbreiten und wieder abheben, mitten aus dem Fallen plötzlich wieder aufsteigen und fliegen. Wie ihr seht, haben wir heute ein bisschen umdekoriert. Also sonst steht das Kreuz ja oben und wir können es gut sehen. Und heute habe ich es mal runtergeholt. Das heißt, ich nicht, sondern die anderen haben es geschleppt. Aber wir wollten es mal ein bisschen in eure Nähe bringen. Und ich bin total froh über die Kreativität und die Deko-Ideen und über die Hilfe dabei. Und ich erkläre euch nochmal den Zweck. Es steht nicht nur einfach da, damit es so ein bisschen mehr an uns ranrückt, sondern es steht da, damit wir es heute mal anfassen können. Und ich möchte, dass wir uns damit eine Erinnerung schaffen. Erinnert ihr euch noch an die Leute vor dem Denkmal? Die standen da vor Martin Luther King und haben sich fotografieren lassen und haben das mitgenommen und sich zu Hause immer wieder gezeigt oder anderen Leuten gezeigt und gesagt, guck mal, da waren wir und ist das nicht cool? Und ich mag Fotos total gerne. Sie erinnern mich immer daran, was man Gutes erlebt hat und an Leute, die man total mag, mit denen man Zeiten erlebt hat, gute Zeiten. Und ich hatte heute die Idee, dass ihr euch eine Erinnerung mitnehmen sollt. Und zwar hatte ich die Idee, dass ihr euch mit dem Kreuz fotografieren lasst. Und stellt euch vor, das ist so, als wenn ihr ein Selfie mit einem Freund macht. So stellvertretend dafür, für Jesus, das Kreuz. Und ja, Irina hat das mitdekoriert und Sven, und Irina ist halt so kreativ und die Bedeutung des Stoffs dahinter, das ist nicht einfach nur, also eigentlich wollten wir einen schönen Hintergrund haben, damit das gut aussieht, aber andererseits bedeutet das natürlich auch was. Also Rot für Jesu Blut, das er vergossen hat für uns, und Weiß für die Befreiung und für das, was danach gekommen ist. Und das endet und beginnt am Kreuz. Und kam von oben und geht wieder nach oben und soll uns an Gottes Herrlichkeit auch erinnern. Und als ich mit Irina darüber gesprochen habe, was ich so ein bisschen vorhabe und dass ich das Kreuz unten brauche, und ich habe ihr nicht so viel zum Thema gesagt, Aber als wir letzte Woche umgeräumt haben, da hat sie mich gefragt, du, ich habe zwei Buchstaben ausgedruckt, das ist ein Ja, brauchst du die? Und ich habe mich so gefreut, ich musste so grinsen, weil das so gut passte. Weil Ja die Abkürzung auch sein kann für Jesus allein. Und Ja, ich bin frei. Und Ja, ich möchte was zurückgeben. Ich möchte meine Gaben nutzen und Verantwortung übernehmen. Wir haben heute auch noch ein Special. Und zwar konnte ich Gerd gewinnen und Mike kommt vielleicht später noch. Ich weiß nicht, ob er schafft, aber Gerd und Mike gewinnen, die Bilder für uns zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr im Kaffeeraum schon die tollen Fotos gesehen habt, die da aushängen. Die sind von Gerd und Mike und die haben wirklich Talent und ein richtig gutes Auge für Fotos, für Umgebung, für Ausdrücke, für Licht. Und ich bedanke mich bei euch, dass ihr fotografiert und ich bedanke mich nochmal für die Deko und das ist echt schön gewesen. Ihr könnt, wenn ihr wollt, natürlich auch euer Handy zücken und Gerd macht das Foto mit eurem Handy oder aber lasst euch das digital zuschicken. Aber ansonsten werden wir so ab in 2 Wochen die ausgedruckten Fotos verteilen. Die werden nicht ausgehängt, die kriegt ihr wirklich in die Hand, dass ihr die nur für euch habt. Das soll jetzt hier nicht in der Gegend rumgehen. Ihr könnt natürlich euch alleine vor das Kreuz stellen, sagen, ja, Jesus, mein Freund und ich. Oder wenn ihr sagt, Jesus ist der Mittelpunkt in meiner Ehe, er ist der Mittelpunkt in meiner Familie, dann stellt euch auch gern zu zweit oder mit eurer Familie dahin. Und wenn ihr sagt, ohne Jesus, da würde ich meine Freunde gar nicht kennen, dann stellt euch doch mit euren Freunden dahin und lasst ein Foto machen. Ich möchte euch wirklich ermutigen, die Erinnerung von heute in Form eines Bildes mitzunehmen und damit Jesus für die Befreiung zu danken und das, was er getan hat für uns. Und Jesus auch etwas zurückzugeben, zu sagen, ja, ich will meine Gaben nutzen, ja, ich will Verantwortung übernehmen. Viel Spaß.
Vielen Dank, Gabi.